Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, Micha Kapitel 6, Verse 1 bis 16 nach der Übersetzung Neues Leben. Hört, was der Herr fordert. Nur zu, klagt mich doch an und lasst die Berge und Hügel Zeugen unseres Rechtsstreites sein. Und nun, ihr Berge und ihr Grundfesten der Erde, hört die Anklage des Herrn. Der Herr geht mit Israel ins Gericht und will sich mit Israel auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir zuleide getan und womit habe ich dich gekränkt? Antworte mir, denn ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Mirjam als Führer gegeben. Mein Volk, denke doch an das Unheil, das Balak, der Moabiterkönig, plante und an das, was Bileam, der Sohn Beors, ihm darauf antwortete. Und erinnere dich daran, wie du den Jordan überquertest, als du von Akazia nach Gilgal gezogen bist, damit du erkennst, was ich dir Gutes getan habe. Wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern darbringen? Hat der Herr Gefallen daran, wenn ich ihm 1000 Widder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen, meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Es ruft der Herr, in dessen Namen Weisheit liegt, der Stadt Jerusalem zu. Begreift doch, dass euch Strafe bevorsteht und achtet darauf, wer sie über euch verhängt hat. Sammelt der Gottlose immer noch unrecht erworbenes Gut in seinem Haus und misst er weiterhin mit dem verfluchten falschen Getreidemaß? Soll ich seinen Betrug mit der falschen Waage und den falschen Gewichten hinnehmen? Die Reichen in der Stadt verfolgen gnadenlos und brutal ihre eigenen Interessen und alle Bewohner Jerusalems lügen und betrügen. Deshalb werde ich euch mit Krankheit schlagen. Um eurer Sünden willen werde ich euch vernichten. Du wirst essen und nicht satt werden. Dein Hunger soll ungestillt bleiben. Was du dir beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten können. Und was du gerettet hast, wirst du im Krieg wieder verlieren. Du wirst säen, aber die Ernte nicht einbringen, und Oliven pressen, aber dich mit dem Öl nicht salben können. Und du wirst Trauben keltern, aber den Wein nicht genießen, denn du lebst immer noch nach dem Vorbild der Könige Omri und Ahab. Ihr habt euer ganzes Leben nach ihren Ratschlägen ausgerichtet. Deshalb mache ich dich zum abschreckenden Beispiel und deine Bewohner zur Zielscheibe des Spottes. Ihr werdet den Hohn der Völker ertragen müssen.
Guten Morgen. Einen frohen zweiten Advent wünsche ich euch. Schön, dass ihr hier seid. Wir befinden uns gerade mitten im Advent und gleichzeitig befinden wir uns mitten in unserer Predigtserie Micha. Kleiner Prophet, große Wirkung. Und ich möchte heute gerne zu Beginn eine Frage an euch stellen. Und zwar die Frage, saß Gott bei dir schon mal auf der Anklagebank? Saß Gott bei dir schon mal auf der Anklagebank? Warst du schon mal so verzweifelt, so sauer über eine Situation oder über das Handeln Gottes, wenn es das in deinem Weltbild gibt, dass du Gott angeklagt hast, ihm Vorwürfe gemacht hast? Saß Gott bei dir schon mal auf der Anklagebank? Ich glaube, Gott sitzt da ziemlich oft. Ich kenne das von mir, ich kenne das von anderen. Ich kenne das von meiner Oma zum Beispiel. Als mein Vater Krebs hatte, da hat sie mal gesagt, naja, wenn euer Vater gesund geworden wäre, dann hätte ich es mir vielleicht mit Gott nochmal überlegen können. Dann hätte ich mich vielleicht nochmal mit Gott anfreunden können. Aber so, nee. Ich kenne das, wenn wieder mal was Schlimmes auf der Welt passiert, dann höre ich viele Leute sagen, Gott, setz dich doch mal bitte hier auf die Anklagebank und jetzt erklär mir doch mal, wieso du das zulassen würdest, wenn es dich denn wirklich gibt. Wo bist du denn, wenn man dich mal braucht? Wo ist denn deine angeblich so große Liebe, wenn es ernst wird? Und ich kenne das auch von mir ganz persönlich. Mir ist das früher ganz, ganz oft so gegangen in Momenten, wo ich die Bibel gelesen habe, gerade im Alten Testament, an so Stellen, wo davon berichtet wird, wie Gott Menschen straft, dafür, dass ihnen Gott egal ist, dafür, dass ihnen ihre Mitmenschen egal sind. Das waren so Texte ähnlich wie der heute oder wie in den ersten Kapiteln von Micha. Und ich habe immer gedacht, Gott, das ist ganz schön hart, was du hier machst. Hättest du das nicht anders machen können? Darfst du das, Gott? Darfst du so sein? Hast du das Recht, sowas zu sagen, sowas zu tun? Ich dachte, du wärst gut. Fällt mir gerade irgendwie sehr schwer zu glauben. Fällt mir sehr schwer, das zu sehen, kommt mir nicht so vor. Wenn du Gott gerade gerne auf so eine Anklagebank setzen würdest, dann geht es dir genauso wie den Menschen hier zu Michas Zeiten. Die wollten nämlich genau das. Die haben sich die Frage gestellt, Gott, wieso willst du uns das antun? Wieso willst du uns bestrafen? Wie kannst du sowas tun? Und ich finde das total faszinierend, wie Gott darauf eingeht. Er sagt, hier gleich im ersten Vers, nur zu, klagt mich doch an. Er sagt hier im Grunde, okay, ich setze mich mal auf diese Anklagebank. Da drüben ist der Richterstuhl. Nimm mal Platz und dann lass uns das doch mal durchgehen. Lass uns doch mal die Fakten zusammentragen. Dann sagt er in Vers 3, mein Volk, was habe ich dir zuleide getan? Womit habe ich dich gekränkt? Was macht euch Schwierigkeiten? Womit kommst du nicht klar? Wenn du der Richter wärst, was hätte ich deiner Meinung nach anders machen sollen? Und dann fängt Gott an, die Fakten durchzugehen. Und er springt in der Geschichte Israels ein paar hundert Jahre zurück und dann sagt er, schaut euch das doch mal an. Ich hab's immer schon gut mit euch gemeint. Und dann bringt er ein paar Beispiele. Ihr wart Sklaven in Ägypten, in einem der mächtigsten Länder der antiken Welt. Und ich habe euch aus dieser Sklaverei befreit, in die Freiheit geführt. Könnt ihr nachlesen im zweiten Buch Mose ab Kapitel 5. Dann bringt er noch ein paar weitere Beispiele. Als ihr wie Nomaden durch die Wüste gezogen seid, habe ich euch fähige Leiter an die Spitze gestellt, um euch Orientierung zu geben. 2. Mose ab Kapitel 3. Dann war da dieser Moabiterkönig Balak und der wollte meinen Segen dafür haben, euch vernichten zu können. Und ich habe gesagt, nö. Ich habe ihm diesen Segen nicht gewährt, sondern ich habe stattdessen euch gesegnet und euch für ihn beschützt. 4. Mose ab Kapitel 22. Und dann habe ich euch geholfen, den Jordan zu überqueren, damit ihr nicht länger in der Wüste rumirren müsst und endlich das Land Kanaan zu eurer Heimat machen könnt. Josua Kapitel 3 und 4. Gott macht hier deutlich, und an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel ist es ganz genauso, ich habe es schon immer gut mit euch gemeint. Und das müsst ihr in Betracht ziehen, wenn ihr mich auf die Anklagebank setzt. Bitte ignoriert das nicht. Das ist ein wichtiger Faktor. An einer anderen Stelle im Alten Testament sagt Gott einmal beim Propheten Hosea, das ist ein Zeitgenosse von Micha, sagt er einmal, als Israel jung war, habe ich Gott es in mein Herz geschlossen. Und ich habe meinen Sohn Israel aus Ägypten gerufen. Aber immer wenn ich ihn rief, lief er vor mir davon, er opferte anderen Göttern. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Und sie waren sich gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und mit Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen, und beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Die Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel gegangen ist, ist eine Liebesgeschichte. Und zwar nicht so eine Liebesgeschichte, wo es um kitschige Gefühlsduselei geht, sondern um eine echte, starke, aufopferungsvolle Liebe. Um eine Liebe, die standhält, obwohl der andere untreu ist. Um eine Liebe, die festhält, obwohl der andere ganz oft unausstehlich ist. Und diese Liebe gilt nicht nur damals für Israel, sondern auch die Geschichte, die Gott mit uns heute schreibt, ist eine Liebesgeschichte. Gottes Geschichte mit der ganzen Menschheit ist schon immer und wird immer sein eine Liebesgeschichte. Und wenn wir Gott auf die Anklagebank setzen, dann ist das die erste Rückfrage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Könnte es sein, dass wir von Gott geliebter sind, als wir das je verdient und je zu hoffen gewagt hätten? Könnte es sein, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, obwohl es mir gerade schwerfällt, das zu glauben und das zu sehen? Könnte es sein, dass Zeiten des Leids und Zeiten der Verzweiflung keine Hinweise darauf sind, dass Gott uns nicht liebt, sondern vielleicht einfach nur schmerzhafte Hinweise darauf, dass wir in einer kaputten Welt leben? Könnte es sein, dass ich Gott gerade für etwas anklage, was er eigentlich aus Liebe tut? Und genau an dem Punkt geht Gott jetzt noch einen Schritt weiter im Text. Wenn Gott hier die Frage stellt, was habe ich dir zuleide getan, Israel? Womit habe ich dich gekränkt? Dann ist die implizierte Antwort, die da mitschwingt, du zerstörst unser Leben. Du zerstörst unsere Zukunft. Die Strafe, die Gott hier in Micha ankündigt für das Volk Israel, wird ab Vers 14 so beschrieben: Du wirst essen, aber nicht satt werden. Du wirst sehen, aber nicht ernten. Du wirst arbeiten, aber den Ertrag nicht genießen können. Du wirst Besitz anhäufen, aber ihn nicht behalten können. Alle deine Versuche, ein erfülltes Leben zu führen, werden scheitern. Und die Israeliten sagen natürlich: Gott, wie kannst du uns das zumuten? Du ruinierst unser Leben. Du ruinierst unsere Zukunft. Ist doch klar, dass wir dich da auf die Anklagebank setzen wollen. Und an der Stelle nimmt Gott dann nochmal Bezug auf die Geschichte Israels. Und er sagt: Wisst ihr, wieso ich das mache? Ich mache das, Vers 16, denn du lebst immer noch nach dem Vorbild der Könige Omri und Ahab. Ihr habt euer ganzes Leben nach ihren Ratschlägen ausgerichtet. Okay, wer sind die Könige Omri und Ahab? Weiß das jemand? Ich musste auch nachschlagen. Omri und Ahab sind zwei Könige in der jüdischen Geschichte. Und diese beiden Könige, das sind Vater und Sohn, haben nacheinander regiert. Und die waren in der Geschichte Israels dafür bekannt, dass sie sich zum einen nicht für Gott interessiert haben und dass sie sich zum anderen nicht für ihre Mitmenschen interessiert haben. Um vielleicht euch ein bisschen ein Bild davon zu geben, was das für Könige waren. Es wird einmal in der Bibel davon berichtet, wie König Ahab und seine Frau gerne ein Grundstück kaufen wollen, um sich da ein Gemüsebeet anzulegen. So wird das da beschrieben, ist ja ganz nett. Problem, der Besitzer will ihnen das Grundstück nicht verkaufen, weil das schon seit Ewigkeiten der Familie gehört. Und das macht den König Ahab so sauer und seine Frau, dass sie kurzerhand einen fingierten Gerichtsprozess aufsetzen und falsche Zeugen in den Zeugenstand rufen und diesen Mann hinrichten lassen, damit sie an das Grundstück kommen können. Und das ist das Bild, auf das hier angespielt wird. Ab Vers 9 macht Gott deutlich, genau so sieht's gerade bei euch aus. Eure politischen und religiösen Führer sind korrupt und verfolgen brutal ihre eigenen Interessen. Die Armen in eurem Land werden ausgebeutet, ihr verdreht die Wahrheit zu eurem eigenen Vorteil, ihr betrügt euch gegenseitig und bereichert euch auf Kosten anderer. Und Gott macht hier und auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel deutlich, um euch und um euer Land ist es viel schlimmer bestellt, als ihr zugeben wollt. In Wirklichkeit bin gar nicht ich derjenige, der euer Leben ruinieren will. In Wirklichkeit seid ihr diejenigen, die euer Leben ruinieren. Ihr macht das selbst, indem ihr mich als die Quelle der Schönheit und des Friedens und der Liebe ausschließt und ignoriert, indem ihr eure Mitmenschen mit Füßen tretet. Ihr ruiniert euch und eure Welt selbst, Tag für Tag. Und die Frage, die Gott hier in den Raum wirft, lautet: Habt ihr wirklich ein Problem damit, dass ich diesen Zuständen ein Ende bereiten will? Wollt ihr wirklich, dass ich tatenlos da sitze und diese Ungerechtigkeit ungebremst um sich greifen lasse? Ist das wirklich das, was ihr wollt? Ist das die Art von Gesellschaft, die ihr euch für euer Land und für eure Städte wünscht, die ihr etablieren wollt? Habt ihr wirklich ein Problem mit einem Gott, der sich für die Schwachen stark macht und der die Unterdrücker und die Ausbeuter zur Rechenschaft zieht? Denn genau dafür klagt ihr mich gerade an. Und das ist die zweite Rückfrage, der wir uns stellen müssen, wenn wir Gott auf die Anklagebank setzen. Könnte es sein, dass wir verdorbener und schuldiger sind, als wir uns das jemals hätten ausmalen können? Könnte es sein, dass der Humanismus falsch liegt, wenn er sagt, der Mensch ist eigentlich von sich aus total gut, nur die Umstände machen ihn halt manchmal böse? Könnte es sein, dass nicht Gott derjenige ist, der unser Leben ruiniert, sondern wir selbst? Und könnte es sein, dass Gott konsequent straft, so hart das klingt, weil es heilsam und gut für die Welt ist? Gott sagt hier in Vers 9, begreift doch, dass euch Strafe bevorsteht und achtet darauf, wer sie über euch verhängt. Denkt daran, dass ich diese Strafe verhänge, es schon immer gut mit euch gemeint habe. Meine Motivation war schon immer Liebe. Denkt daran, dass meine Geschichte mit euch schon immer eine Liebesgeschichte war. Wieso sollte sich das jetzt plötzlich ändern? Und nochmal die Frage, könnte es sein, dass ich Gott manchmal für Dinge anklage, die er eigentlich aus Liebe tut? Ich will dir an dieser Stelle Mut machen und dir sagen, Gott lässt sich auf deine und auf meine, auf unsere Anklagen ein. Er stimmt ihnen vermutlich nicht zu, aber er will diese Anklagen ehrlich mit dir durchgehen und dir helfen, uns helfen zu verstehen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Und deswegen hat er dieses Buch auch schreiben lassen. Und ich will dich ermutigen, dich auf die Rückfragen einzulassen, die Gott in diesem Text hier an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel direkt oder indirekt an dich stellt. Könnte es sein, dass wir verdorbener und schuldiger sind, als wir uns das hätten träumen können? Könnte es sein, dass wir trotzdem gleichzeitig von Gott geliebter sind, als wir das je zu hoffen gewagt haben? Und könnte es sein, dass wir eigentlich gerade dabei sind, unser Leben zu ruinieren und Gott dem aus Liebe entgegensteht? Wenn das wahr wäre, was machen wir dann damit? Was wäre eine angemessene Reaktion? Und diese Frage stellt der Text hier so im Zentrum des Textes in Vers 6, eingerahmt vom Rest des Textes, so als würde der Schreiber sagen wollen, hier, das ist die Kernfrage, das ist der Knackpunkt. Vers 6, wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Wenn Gott es wirklich gut mit mir meint und wenn wir gerade dabei sind, unser Leben selbst gegen den Baum zu fahren, was kann uns dann helfen? Was brauchen wir? Und zuerst mal macht der Text deutlich, was wir nicht brauchen. Und dann gibt uns der Text einen Hinweis darauf, was wir stattdessen brauchen. Der Text sagt, wir brauchen keine Religiosität. Wir brauchen keine Religiosität. Wir brauchen etwas viel Tiefgreifenderes. Und die beiden Punkte will ich mir kurz mit euch angucken. Wir brauchen keine Religiosität. Wir brauchen was viel Tiefgreifenderes. Religiosität. Wir brauchen keine Religiosität. Was meine ich damit? Religiosität, damit meine ich diesen Versuch, sich durch religiöses Verhalten selbst zu rechtfertigen und vor Gott irgendwie gut dazustehen, Gott zu gefallen. Und das Problem ist, Religiosität kratzt immer, wenn überhaupt, an der Oberfläche. Religiosität dringt nicht zum Kern der Sache vor. Religiosität löst das Problem nicht. Religiosität vertuscht, übertüncht das Problem. Ich war mal für ein Jahr in den USA, in Texas, habe da ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kirche gemacht. Und in dieser Kirche ist ständig ein Satz gesagt worden und dieser Satz hat mich tierisch angekotzt. Der Satz lautete ungefähr so: sowas macht man doch nicht in der Kirche. Sowas sagt man doch nicht in der Kirche. So benimmt man sich doch nicht in der Kirche. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was ist denn das für eine bescheuerte Aussage? So nach dem Motto, in der Kirche musst du dich benehmen und was du den Rest der Woche machst, ist egal. Ich muss mich nur einmal in der Woche zusammenreißen sonntags, damit Gott zufrieden mit mir ist. Und dann kann ich am Montag endlich wieder das machen, was ich eigentlich will. Man versucht irgendwie, sich durch das Halten religiöser Regeln, in der Kirche macht man das nicht, mit Gott gut zu stellen, um dann den Rest der Woche ein gutes Gewissen haben zu können. Und wisst ihr, was diese Art von Religiosität mit Menschen macht? Nichts. Sie macht aus Egoisten religiöse Egoisten. Mehr nicht. Sie macht aus Betrügern religiöse Betrüger. Sie macht aus Mistkerlen religiöse Mistkerle. Und das macht die Sache eigentlich fast noch schlimmer, weil das Problem mit religiösen Menschen ist, die haben meistens das Gefühl, dass sie im Reinen mit Gott sind und sich anderen überlegen fühlen. Obwohl sie eigentlich kein Deut besser sind als irgendwer sonst. Und das ist heuchlerisch und abstoßend. Und ich glaube, dass die Art von Religiosität der Grund ist, warum so viele Menschen überhaupt nichts mehr mit Glauben am Hut haben wollen. Ich war neulich in der Bar Gelb, hier gleich nebendran, bei einem Spieleabend. Und da saßen zwei Leute an einem Tisch, die wollten gerade ein Spiel anfangen zu spielen und sie haben noch nach einem Mitspieler gesucht. Und sie haben mich dann davon versucht zu überzeugen, dass ich mitspiele. Und die Argumentation lief ungefähr so. Hey, willst du mit uns mitspielen? Wir brauchen noch genau einen Spieler. Und das ist ein richtig cooles Spiel. Hier geht's um Wikinger. Und du kannst so deine Schiffmannschaft anheuern. Und du darfst Klöster verbrennen. Und das war so das Höchste der Gefühle. Die haben so gedacht, boah, du darfst Klöster verbrennen. So ein Spiel muss man doch mal gespielt haben. Ich habe dann auch mitgespielt. Und gewonnen. Ich kann das so gut verstehen, dass so viele Leute so eine riesige Aversion gegen alles Religiöse haben. Und wisst ihr was? Gott ganz genauso. Gott ganz genauso. Hier bei Micha kommt die Frage auf, Gott, wie können wir uns denn mit dir gutstellen? Sollen wir dir ein Opfer bringen? Sollen wir dir 1000 Opfer bringen? Sollen wir unsere eigenen Kinder opfern? Sollen wir unsere eigenen Kinder opfern? Spätestens bei der Frage ist doch klar, entweder meinen die es nicht ernst oder die wären wirklich bereit, alles zu opfern, um ihren eigenen Arsch zu retten. Und das sagt eine Menge aus über die Herzenseinstellung, die dahinter steckt. Und die Antwort, die Micha hier gibt, lautet: Wir brauchen keine Religiosität. Religiosität bringt nichts. Gott geht's nicht um eure Opfer. Gott geht's nicht um eine religiöse Fassade. Gott will, dass sich eure Herzen verändern. Und dann sagt er in Vers 8 im zweiten Teil: Gott fordert von euch nichts anderes, keine Opfer, nicht den ganzen religiösen Kram, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Gott wünscht sich nichts anderes, als dass ihr von ganzem Herzen ihn und eure Mitmenschen liebt. Jesus sagt später genau dasselbe und fasst das zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Zu solchen Menschen will Gott uns machen. Zu Menschen, die von Herzen gerne für Gott und für ihre Mitmenschen leben. Zu Menschen, die nicht sagen, oh, ich muss irgendwie jetzt Gott lieben, ich muss meine Mitmenschen lieben, sondern zu Menschen, die sagen, ja, ich will das von Herzen gern. Diese Opfer im Alten Testament, von denen hier die Rede ist, die waren ursprünglich eine symbolische Handlung, die den Menschen dabei helfen sollte, zu verstehen, wie destruktiv Sünde ist. Wie destruktiv es ist, Gott nicht zu lieben. Wie destruktiv es ist, seine Mitmenschen nicht zu lieben. Nämlich so destruktiv, dass es Leben zerstört. Und jedes Opfer sollte zwei Dinge bewirken. Es sollte erstens das eigene Herz erschüttern über die eigene Schuld und über den Schaden, der angerichtet wurde. Und es sollte zweitens daran erinnern, dass Schuld nicht einfach ohne Konsequenzen bleibt, dass irgendjemand für den Schaden aufkommen muss. Und ein Opfer zu bringen, ohne dass es das eigene Herz erschüttert, das ist nutzlose Religiosität. Und diese Art von Religiosität macht unsere Welt nicht heil, sondern nur noch mehr kaputt. Weil sie nicht zum Kern der Sache vordringt und weil sie das Problem nicht löst, sondern nur übertüncht. Es gibt in der Geschichte Israels einen König, den König David, und der schreibt viele Lieder. Und ein ganz bekanntes Lied ist der Psalm 51. Den hat er geschrieben, nachdem er Ehebruch begangen hatte, eine Frau geschwängert hatte, und um das zu vertuschen, hat er den Mann von dieser Frau umbringen lassen. Also ziemlich üble Sache. Und als er das realisiert, ist er erschüttert darüber und geht sozusagen vor Gott auf die Knie und sagt, Gott, es tut mir leid. Und er schreibt dieses Lied in dieser Situation und er sagt, mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, was dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Weil das ist, was Gott sich für uns wünscht, dass sich unser Herz verändert. Wir brauchen keine Religiosität. Wir brauchen was viel Tiefgreifenderes. Jetzt ist das Problem ja, das sagt sich so leicht. Geh liebevoll und barmherzig mit deinen Mitmenschen um. Leb demütig vor Gott. Selbst wenn ich zu dem Schluss komme, dass das erstrebenswert wäre, dann ist das ja noch immer ein gewaltiger Anspruch, an dem ich Tag für Tag scheitern werde. Weihnachten ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Wie viele Familien wünschen sich ein liebevolles, harmonisches Fest und sind bereit, alles dafür zu geben und wirklich sich zusammenzureißen, und sobald alle eingetrudelt sind, knallt's. Selbst wenn wir uns das vornehmen, ist es so schwer umzusetzen. Und dann steht man ganz schnell wieder vor der Frage, okay, was mache ich damit jetzt? Vertusche ich das jetzt? Soll ich wieder so eine Fassade aufbauen, um wenigstens den Schein zu wahren? Und weil Gott ganz genau weiß, dass dieses aufgesetzte Getue niemandem weiterhilft, bietet er uns was viel Tiefgreifenderes an. Etwas, das die Macht hat, unser Herz wirklich zu verändern. Und das ist Gnade. Keine Fassade der Welt wird auf die Dauer vertuschen können, wie wir wirklich sind. Keine Fassade der Welt wird vertuschen können, dass wir uns oft viel wichtiger nehmen als Gott. Keine Fassade der Welt wird vertuschen können, dass uns unsere Mitmenschen oft viel egaler sind, als wir das gerne von uns behaupten. Und was wir brauchen, was diese Welt wirklich braucht, was dieser Welt wirklich weiterhilft, das ist jemand, der uns dazu ermutigt, unsere Fassaden fallen zu lassen und schonungslos ehrlich mit uns selbst zu sein und uns einzugestehen, dass wir Dreck am Stecken haben. Und deswegen hat Gott sich entschieden, diesen Opfergedanken aus dem Alten Testament noch einen Schritt weiter zu gehen. Und er hat sich gesagt, wisst ihr was, ich werde ein Opfer bringen, was ein für alle Mal genug ist. Ich werde ein Opfer bringen, das mehr als jedes andere Opfer der Welt die Macht hat, Herzen zu erschüttern und Herzen zu erweichen und Herzen zu verändern. Ich werde als Mensch auf die Welt kommen und ich werde am Kreuz für euch sterben und ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Ich werde mich selbst für euch opfern. Ich werde die zerstörerische und destruktive Konsequenz der Sünde auf mich nehmen und von euch abwenden und den Preis dieser Schuld bezahlen. Ihr sollt keinen Grund mehr haben, irgendwelche religiösen Fassaden aufzubauen. Mein Opfer soll euch vor Augen führen, wie schwer die Konsequenzen eurer Schuld sind, wie groß diese Schuld ist. Und mein Opfer soll euch vor Augen führen, dass ich euch dennoch grenzenlos liebe. Und dass euch Vergebung offen steht und dass deswegen jegliche Fassade überflüssig ist. Das ist Gnade. Gnade ist schonungslos ehrlich mit uns Und Gnade ist grenzenlos liebevoll. Gnade hat die Macht, unsere religiösen Fassaden einzureißen. Und Gnade hat die Macht, unsere Herzen zu verändern. Durch Gnade wird aus so einem verständnislosen "Ich soll Gott lieben" ein überwältigtes "Ich will Gott lieben". Und durch Gnade wird aus so einem überforderten "Oh, ich soll irgendwie meine Mitmenschen lieben" ein vielleicht zögerliches, aber gleichzeitig irgendwie auch zuversichtliches Ich will meine Mitmenschen lieben. Wir brauchen keine Religiosität. Wir brauchen was viel Tiefgreifenderes. Wir brauchen Gnade. Religiosität macht aus Egoisten und Betrügern und Mistkerlen nichts weiter als religiöse Egoisten und Betrüger und Mistkerle. Gnade macht aus Egoisten und Betrügern und Mistkerlen erschütterte, reumütige, begnadigte und sich langsam verändernde Egoisten, Betrüger und Mistkerle. Und deswegen ist Jesus antireligiös. Religiosität vertuscht das Problem. Gnade packt das Problem bei der Wurzel. Religiosität lässt Herzen kalt. Gnade lässt harte Herzen aufbrechen. Wie ist das bei uns, bei dir? Gibt es da Dinge, die du tust, um dich mit Gott gutzustellen, um ein reines Gewissen vor Gott haben zu können? Oder falls du nicht an Gott glaubst, gibt es Dinge, die du tust, um dich mit der Gesellschaft gutzustellen oder um vor dir ein reines Gewissen haben zu können? Religiosität funktioniert auch extrem gut ohne Gott. Was sind Dinge, die du tust, um damit irgendwem zu gefallen und eine Fassade aufrechtzuerhalten, obwohl dein Herz gar nicht dahinter steht? Obwohl du gar nicht davon überzeugt bist? Bist du ein Geizhals, der manchmal großzügig ist, um den Schein zu wahren? Bist du ein Egoist, der manchmal selbstlos ist, um nicht als selbstsüchtig zu gelten? Betrügst du deinen Partner gedanklich oder tatsächlich mit anderen Frauen oder Männern und sagst ihm gleichzeitig voller Imbrunst "Ich liebe dich", um es zu vertuschen? Gott wünscht sich für uns eine Welt, in der wir uns aus freien Stücken und aus voller Überzeugung und von ganzem Herzen dazu entscheiden, großzügig zu sein und selbstlos und treu. Dass wir unsere Mitmenschen von ganzem Herzen lieben und genauso ihn. Und Gott weiß, das Einzige, was uns zu solchen Menschen machen kann, ist, dass wir erleben, wie jemand unsere Fassade durchschaut. Wie jemand unsere Fassade durchschaut, wie jemand die dunkelsten Abgründe unserer Seele freilegt, unseren Geiz, unsere Selbstsucht, unsere Untreue und uns trotzdem, ohne zu zögern, mit Großzügigkeit und Selbstlosigkeit und Treue überschüttet. Weil er uns so sehr liebt. Und genau das macht Jesus. Und das nennt sich Gnade. Und das brauchen wir. Wir brauchen keine Religiosität. Wir brauchen was viel Tiefgreifenderes. Wir brauchen Gnade. Und an Weihnachten feiern wir, dass Jesus, die Gnade in Person, sich zu uns aufgemacht hat, Mensch geworden ist, um dann am Kreuz zu sterben und um das zu machen, was Religiosität nicht kann: unser Herz zu verändern. Ich möchte gern beten. Jesus, danke, dass du weißt, was gut für uns ist. Danke, dass du weißt, was die Lösung für das größte Problem dieser Welt ist. Danke, dass du unsere oft so harten Herzen siehst Danke, dass du unsere Schuld siehst. Danke, dass du das siehst, was diese Welt kaputt macht. Und danke, dass du uns damit nicht allein lässt. Danke, dass du uns da treffen willst, wo wir an den Punkt kommen und merken, ich kann das gar nicht. Es scheitert an mir, dass diese Welt nicht schöner ist. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir das im Advent und an Weihnachten feiern dürfen. Jesus, ich bitte dich, hilf uns dabei zu sehen, wo wir Schuld in unserem Leben haben. Hilf uns zu sehen, wie sehr du uns liebst. Hilf uns zu sehen, wo wir versuchen, irgendwelche Fassaden aufzubauen und uns irgendwas bei dir zu verdienen oder uns vor dir gut zu stellen. Veränder du unsere Herzen. Mach uns zu liebenden Menschen, zu treuen Menschen, zu großzügigen Menschen, zu demütigen Menschen, zu Menschen, die den Mut haben, ihre Fassaden einzureißen. Amen.